Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Über die Karte von Bremblechner, die in den 1730er Jahren entstanden ist und einen detaillierten Einblick in den baulichen Zustand von Hallstatt in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts erlaubt, habe ich schon einige Episoden dieses Podcasts gestaltet. Wenn Sie diese Episoden noch nicht gehört haben, stelle ich in die Shownotes dieser Episode entsprechende Links, damit Sie auf diese vorangegangenen Episoden zugreifen können. Heute möchte ich über die Darstellungstechnik dieser Karte sprechen, also darüber, wie dieses dreidimensionale Gebilde Hallstatt in einem zweidimensionalen Plan dargestellt wurde. Diese Aufgabe ist nicht trivial. Ein dreidimensionales Objekt auf eine zweidimensionale Bildebene zu bringen, da gibt es ja verschiedene Verfahren. Das wohl bekannteste ist die sogenannte Perspektive. Die Perspektive ist ein Verfahren, die zweidimensionale Bilder erzeugt, so wie wir es mit unseren menschlichen Augen sehen. Das heißt, Objekte, die weiter von uns entfernt sind, erscheinen kleiner. Objekte, die näher bei uns sind, erscheinen größer. Linien, die in Wirklichkeit parallel sind, wie zum Beispiel Eisenbahnschienen, laufen in der Perspektive scheinbar auf einen Fluchtpunkt, auf einen sogenannten Fernpunkt zusammen. Bremblechner wählt aber hier eine völlig andere Darstellungstechnik. Vielleicht auch noch hier dazu gesagt, Hallstatt überhaupt einmal dreidimensional zu erfassen, stellt eine besondere messtechnische Herausforderung dar. Und erst aktuell, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, mit Hilfe von GPS-Datenerfassung, mit Hilfe von Laserscanning, sind wir in der Lage, relativ unaufwendig ein dreidimensionales Modell von Hallstatt herzustellen. Also es geht darum, Schritt 1 ist einmal überhaupt die räumliche Situation in einem Modell zu erfassen. Da gibt's bewährte Modelle, wie etwa das kartesische Koordinatensystem mit einem Ursprungspunkt, dann mit einer Z-Achse, auf der die Höhen abgetragen werden, also wie hoch ein Punkt über zum Beispiel dem Seespiegel liegt, und dann eben einer X- und Y-Achse, wo diese Punkte noch in einer Ebene einsortiert werden. Und wenn man diesen Datensatz, diese Vielzahl an dreidimensional erfassten Punkten hat, kann man eben aus diesem dreidimensionalen Modell ein zweidimensionales Abbild schaffen. Und das ist bereits zu Beginn des 18. Jahrhunderts erfolgt. Da denke ich, ist sehr spannend die Auseinandersetzung mit der sogenannten Tagrevierkarte Ritzingers. Johann Baptist Ritzinger oder auch Hans Ritzinger, wie er sich genannt hat, war Bergmeister in Hallstatt. Er war sehr rührig. Von ihm sind sehr viele interessante Dokumente erhalten. Eines, das wird sicher auch eine eigene Episode verdienen, ist das sogenannte Bergbuch, welches ich vor, ja, nun sind es auch schon wieder mehr als 2 Jahrzehnte in der Bibliothek des Finanzministeriums in Wien wiederentdeckt habe, und für die heutige Episode sehr spannend, die sogenannte Tagrevierkarte. Die Bergleute in Hallstatt entwickelten schon sehr früh, und da reichen die Wurzeln wirklich zum Beginn des Bergbaus zurück, ein sehr genaues System, wie sie eben genau dieses System des Bergwerks, diese Stollen, diese Schächte, diese Laugwerke dreidimensional erfassen konnten. Das war überlebenswichtig. Es ging einfach darum, die Laugwerke so anzuordnen, dass sie nicht zum Zusammenschnitt, also wenn Laugwerke zu nahe beieinander lagen, konnte es passieren, dass zwei Laugwerke zu einem Laugwerk zusammenschnitten und dann das Laugwerk so groß wurde, dass dann der Werkshimmel einstürzte, dass das Laugwerk niederging. Und zu diesem Zweck wurde schon sehr früh eine entsprechende Vermessungstechnik entwickelt. Es gibt durchaus die berechtigten Ansätze, dass hier in Hallstatt, auch wenn die schriftlichen Aufzeichnungen aus der Völkerwanderungszeit, aus dem frühen Mittelalter fehlen, dass es hier eine Tradition aus der römischen Zeit gab. Es lässt sich insofern gut abschätzen. Es gibt ja ein altes Längenmaß im Bergbau, das sogenannte Stabel, etwa von der Größenordnung von 120 cm. Und dieses Stabel ist in vier Fuß geteilt. Und dieses Viertel des Stabels, also der Größenordnung ziemlich genau 30 cm, das entspricht sehr exakt dem römischen Pes Imperialis, also dem römischen Fuß. Und das ist sicher ein Indiz, dass aus der Römerzeit, und die Römer hatten ja mit den Agrimensoren eine hochentwickelte Vermessungstechnik, dass die hier weiter tradiert wurde und dass man zu Beginn der Neuzeit in Hallstatt über die Methoden und Möglichkeiten verfügte, als man 1305 und 1311 dann mit der Markgründung den Bergbau wieder so richtig in Schwung brachte, dass auch hier die entsprechenden vermessungskundigen Bergleute arbeiteten. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts hat dann dieser Hans Rierzinger mit seinem Können, mit seinem Wissen nicht nur das Bergwerk vermessen, sondern wie er selbst auf dieser Tagrevierkarte schreibt, ich lese das jetzt vor, weil ich finde das einfach sehr schön, diese gegenwärtige, neu verfertigte und erfundene Salzbergsmappen, also das ist der Plan des Bergwerks, samt der darauf und nebenan liegenden Tagsrevier, wie nicht weniger den Markt Hallstatt, die Lehn und ein Ort von dem See, ist durch mich, Hansen Rierzinger, kaiserlicher Bergmeister, samt meinen zwei leiblichen Söhnen, Leopolden und Hansenach, viel und langwieriger Schienung mit großer Mühe und Arbeit auch auf meinen eigenen Unkost in diesem 1713. Jahr verfertigt worden. Und da ist das eine Wort, die Schienung. Die Verschienung ist im Bergbau der Begriff für die Vermessung. Und gerade in dem vorgenannten Bergbuch Rietzinger sind tausende solcher Schienzüge notiert. Das sind eben genau solche Datensätze, wo eine Länge, eine Richtung und auch eine Höhendifferenz angeführt werden. Also das ist nicht wie das vorgenannte kartesische Koordinatensystem mit einer x, y, z-Achse. Das ist ein polares Koordinatensystem, wo von einem Ursprung dann zwei Raumrichtungen, also Himmelsrichtung und Höhe, angegeben werden. Und wenn man diese Datensätze zur Verfügung hat, dann kann man daraus ein Abbild erstellen. Also das erste war, Rierzinger hat mit seinen Söhnen den Markt Hallstatt extrem genau vermessen. Und das ist ja insofern sehr schwierig. Sie kennen das Ortszentrum von Hallstatt, den Markt, die gekrümmten Gassen, die großen Höhenunterschiede. Es fehlt die Möglichkeit, große, auf längere Strecken Kontrollmaße zu nehmen. Und Rierzinger hat das geschafft in seiner Tagrevierkarte. Er zeichnet, wie er auch schreibt, auch die Lahn und den Markt und einen Teil, ein Ort des Sees. Und das ist in einer Grundrissdarstellung. Also er hat dann diese Messdaten, diesen dreidimensionalen Datensatz auf eine Ebene, auf eine Grundebene projiziert. Ich habe mir die Mühe gemacht, jetzt diese Karte Rierzingers oder ein Bild dieser Karte Rierzingers digital auf die aktuelle Vermessungskarte auf die sogenannte digitale Katastralmappe im richtigen Maßstab zu legen. Und es ist wirklich erstaunlich, wie präzis die heute mit modernsten Vermessungsmethoden gemessene Uferlinie des Sees mit dem Messergebnis Ritzingers übereinstimmt. Es gibt Abweichungen, zum Beispiel im Bereich der Waldbachmündung, aber da ist es einfach so, das Material, das Ritzinger darstellt, dass da die Mündung etwas weiter in den See abgerutscht ist. Also vermessungstechnisch waren die wirklich auf absoluter Höhe, auf der Höhe ihrer Zeit. Diese Karte, diese Tagrevierkarte Ritzingers ist im Maßstab 1 zu 2400 gezeichnet. Das heißt, dieses 1 zu 2400 kommt wieder aus diesem System, das eben dieses schon genannte Bergstapel in vier Werkschuh geteilt war, also in vier Fuß, und dieser Fuß wiederum in 12 Zoll, sodass der Maßstab in der Tagrevierkarte so ist, dass ein Zoll auf der Karte 50 Stapel in der Wirklichkeit ist. Wie ich erstmals eine Fotografie der Brembechner Karte zu untersuchen bekam, ist mir sofort die Ähnlichkeit der Uferlinie und auch der Grundrissdarstellung der Lahn ins Auge gestochen. Und ich habe dann wiederum versucht, am Bildschirm die Karte Brembechners und die Karte Ritzingers übereinander zu legen. Und da ist mir dann doch etwas sehr Interessantes aufgefallen, dass einerseits der Maßstab der Brembechner Karte einfach 2 zu 1 ist. Das heißt, die ist einfach doppelt so groß. Bei Brembechner sind dann 1 Zoll auf der Karte nicht 50 Stapel, sondern nur 25 Stapel. Das heißt, die Karte ist im Maßstab 1 zu 1200, also eigentlich nur eine Vergrößerung, eine Verdoppelung der Ritzinger Karte. Und was auch sehr interessant ist, sie ist leicht etwa 30 Grad verdreht, aber die linke untere Ecke des Planausschnitts von Brembechner passt genau auf den unteren Blattrand der Ritzinger Karte und die rechte untere Ecke des Planausschnitts der Brembechner Karte passt genau auf den rechten Bildrand der Ritzinger Karte. Das heißt also, offenkundig stand Brembechner die ritzingerische Vermessung, die ungefähr 20 Jahre vor seiner Arbeit durchgeführt wurde, zur Verfügung, und er hat auf dieser Grundlage gearbeitet. Ich habe dann wirklich so in zwei Schichten die Karten übereinander gelegt in Photoshop, wo man dann einmal die eine und das andere Mal die andere heller bzw. dunkler stellen konnte. Und da gibt's sehr, sehr viele Übereinstimmungen. Also diese ganzen Indizien sprechen, denke ich, sehr eindeutig dafür, dass Brembechner auf Basis der Ritzingerischen Tagrevierkarte gearbeitet hat. Jetzt ist aber die Problematik, es ist ja keine reine Grundrissdarstellung. Also zum Beispiel das Echertal, der See, die sind im Grundriss dargestellt, aber der Hallberg, der Plassen, die sind im Aufriss dargestellt. Das heißt, es sind zwei Bilder, einmal die Sicht von oben und einmal die Sicht von vorne in einem Plan. Und dann wird das Ganze noch komplexer. Das ist die Darstellung der Häuser. Die Lahn, die ja zu diesem Zeitpunkt noch kaum bebaut war, da überwiegt die Anmutung einer Grundrissdarstellung. Im Markt hingegen, da wirkt das Ganze tatsächlich dreidimensional. Brembechner hat sich hier einer Technik bedient, welche in der Fachsprache der Geometrie Axonometrie heißt. Die Axonometrie ist im Gegensatz zur vorher genannten Perspektive ein Abbildungsverfahren, wo die Richtungen, also die Parallelität, erhalten bleibt. Es gibt hier eine ganz spezielle Axonometrie, eine sogenannte horizontale Axonometrie, die heißt übrigens auch Militaris, denn die wurde wirklich im späten 16., frühen 17. Jahrhundert entwickelt, um aus einem Grundriss ein anschauliches Bild zu entwickeln. Und das wurde erstmals erwähnt in Traktaten, in Schriften über den Festungsbau, wie man eben räumliche Informationen über eine Festung zeichnen konnte. Und dieser Militäris, diese Technik aus dem Grundriss entsprechend anschaulich dreidimensional anmutende Objekte zu entwickeln, die hat Breimblechner sehr, sehr konsequent bei seiner Darstellung Hallstatts angewandt. Und man kann sich sehr gut vorstellen, es stand ihm dieser Grundriss Ritzingers zur Verfügung und er hat dann aus diesem Grundriss jeweils die Kanten der Häuser vertikal nach oben gezogen. Und so zeichnet man ja auch heute noch diese sogenannte horizontale Axonometrie, wobei dann die Höhen in einem bestimmten Verhältnis verkürzt werden. Da gibt's die wissenschaftliche Grundlage, ist der sogenannte Satz von Polke. Wilhelm Polke war ein Mathematiker, Geometer des 19. Jahrhunderts und der hat erkannt, dass jedes allgemeine, nicht ausgeartete ebene Dreibein das Bild eines räumlich rechtwinklig gleichschenkligen Dreibeins ist. Und aufgrund dieser Grundlage kann man durch entsprechende Verkürzung der Achsen, aber Beibehaltung der Parallelität sehr anschauliche Bilder entwickeln. Und bei der Ausstellung in der Albertina, wo bis 22. März 2026 die Breimblechner Karte im Original zu sehen war, da war der Breimblechner Karte eine nahezu zeitgleich entstandene Darstellung von Paris gegenübergestellt. Das war der sogenannte Plan de Turgot. Und auch hier bei diesem Stadtplan Paris wurde dieselbe Technik angewandt, die auch Breimblechner angewandt wurde. Also auch dieser Plan de Turgot ist eine horizontale Axonometrie, der ein genauso anschauliches Bild von Paris aus den 1730er Jahren entwickelt. Und da, wie ich das im Original in der Ausstellung, diese beiden Pläne gesehen habe, das war für mich schon ein Augenöffner, einfach zu sehen, Paris damals, ja, Weltstadt. Paris war, glaube ich, damals wirklich gewisserweise kulturell der Mittelpunkt der Welt. Und die Bergleute in Hallstatt waren zur selben Zeit im hintersten Tal genauso in der Lage, diese für die damalige Zeit wirklich fortschrittliche und moderne Darstellungstechnik gekonnt anzuwenden.
Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.